Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ein Spiegel ist ja eine wunderbare Erfindung. Das denke ich mir jeden Morgen, wenn ich nicht daran vorbeigehe und ihn geflissentlich schweige, weil ich denke, da sieht man nicht so viel, was sehenswert ist in dem Moment. Ja, ein Spiegel dient natürlich dazu, dass man so ein bisschen eine Möglichkeit hat, sich zu korrigieren. Ja, man sieht sein Spiegelbild und denkt sich, oh, da hinten steht wieder was hoch, da könnte man ein bisschen Gel reinmachen und dann passt das. Ein Spiegel ist aber auch zum Beispiel dafür da, das habe ich immer wieder gesehen, ich wollte ja mal Polizist werden, wenn man so unter einem Auto guckt, ne, ob da eine Bombe ist oder so. Oder man kann mit einem Spiegel auch in den Motorraum reinschauen, ob da Öl irgendwo leckt, wo man halt mit dem bloßen Auge nicht so hinschauen kann. Ein Spiegel ist ein wunderbares Instrumentarium, um Korrekturen an was auch immer vorzunehmen. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich mit der Bibel. Die Bibel ist für mich auch so ein Spiegel, der mir so ein bisschen zeigt, wie es eigentlich um mein Leben steht, wo es Korrekturen, wo Korrekturen wichtig sind und wo man ein bisschen gucken muss. Und der Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, der ist sowas nochmal ganz im Speziellen für unser Gebetsleben. Wir werden in der nächsten Zeit uns mit dem Vater Unser beschäftigen. Und das Vater Unser ist für mich ein ganz toller Text, um mein Gebetsleben mal zu überprüfen, wie sieht es da eigentlich aus. Warum ist das so toll? Naja, es ist relativ einfach, denn das ist das Gebet, das Gott selbst uns lehrt. Es ist ein Gebet direkt aus dem Himmel und von daher bestens geeignet, um das, was ich so bete, mal eines Spiegels zu unterziehen. Wir erinnern uns ganz kurz daran, an wen dieses Gebet, also wo das Gebet eingebettet ist und an wen diese Rede, wo das Gebet eingebettet ist, gerichtet ist. Also, das Vaterunser ist im großen Kontext und Zusammenhang der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die ist letztlich eine Schulungsrede an die Jünger. Ganz kurz vorher, bevor Jesus die Bergpredigt hält, nämlich genau vorher, beruft er die Jünger, dann sammelt er sie um sich und dann gibt es sozusagen 7 Stunden Schulungseinheit, vielleicht auch mehr, wie Jesus sich das Leben mit sich vorstellt. Wenn wir die Bergpredigt ohne die Beziehung zu Jesus betrachten, dann ist es eine nicht erfüllbare Ansammlung an Gesetzestexten. Dann ist das ganz schwierig. Die Bergpredigt oder ist eine moralische Keule. Die Bergpredigt lebt davon, dass es eine Beziehung zu Christus gibt. Und nur dann macht sie Sinn. Das sind auch sonst viele schöne Sachen, die da drinstehen, aber den richtig tiefen Sinn macht sie erst, wenn wir sie in der Beziehung zu Christus betrachten. Wer dazu mehr wissen will, den verweise ich an der Stelle gerne auf unsere Predigtreihe zur Bergpredigt, die wir vor den Sommerferien hatten und die auch im Internet noch abrufbar ist. Und heute zoomen wir sozusagen in einen ganz speziellen Teil der Bergpredigt hinein und machen daraus auch nochmal eine kleine Reihe für die nächsten Zeiten, so bis Mitte, Ende November. Und heute beginnen wir damit. Eigentlich hätten wir letzte Woche damit begonnen, da war ich aber noch verhindert. Und so beginnen wir heute damit und gucken mal, wie wir das so miteinander betrachten können. Ich lese aus Matthäus 6 die Verse 7 bis 15. Ich fange also ein wenig vor des Vaterunsers an. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. und stelle uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit der Text. Wir betrachten heute den ersten Teil. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Eine erste große Beobachtung, die ich gemacht habe, ist die folgende. Es geht im Vaterunser verhältnismäßig wenig um meinen Sorgenkatalog. Es geht eigentlich nur in einem einzigen kleinen Teil um meine persönlichen Sorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit ist meine Sorge offensichtlich behandelt. Und das ist so ganz anders, als es das Gebet eures Pastors ist. Ja, wenn ich mein Gebet betrachte, so, ne, 100, das sind die 100% des Gebetes, dann muss ich, also ich würde gerne sagen, sagen wir es mal so rum, ich würde gerne sagen, dass meine Sorge 20% meines Gebetes bestimmt. Ja, dann würde ich mir wahrscheinlich sehr heilig vorkommen. Es ist es aber nicht, sondern meine Sorge bestimmt wahrscheinlich 80% plus das Gebet. Dann bleiben an guten Tagen noch 10% für Dank und dann bleiben vielleicht an ganz guten Tagen noch 10% für Anbetung und Lobpreis und Verherrlichung Gottes. Wahrscheinlich geht es bei euch ganz anders und ist es total so, ne, dass eure Sorge nur 10% bestimmt des Gebetes. Ich hoffe es natürlich, aber bei mir ist es nicht so. Und Jesus fängt gar nicht bei mir an. Jesus fängt wo ganz anders an. Aber doch fängt er irgendwie bei mir an. Und das ist ganz spannend, diese Ambivalenz jetzt mal herauszuarbeiten. Also zuallererst, es geht um Gott. Es geht mit dem ersten Wort um Gott. Und mit dem ersten Satz geht es noch mehr um Gott. Sein Name soll geheiligt werden. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Und trotzdem steckt in diesem ersten Wort ja schon etwas von mir drin, von meinen Bedürftigkeiten. Aber bleiben wir kurz dabei, es geht um Gott. Sein Name, was ist denn sein Name? Sein Name ist Programm, sein Name ist er selbst, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, der ich bin. Ich bin, der für dich da ist, Gott. Wir können diesen Namen nicht wirklich übersetzen. Er bleibt gewissermaßen ungreifbar und zeigt doch, was er alles ist und noch viel mehr. Und dieser Gott ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte, des Universums und vermeintlich noch mehr und größeren Universen als das unsere. Er ist Gott. Und das auch von meinem Leben. Dreh- und Angelpunkt. Wir sollen ihn heiligen. Wir sollen ihn sozusagen in die Mitte stellen. Aber er ist nicht irgendein Gott. Er ist nicht ein Schalter und Verwalter in der Ferne, der irgendwann mal was angestoßen hat, geschaffen hat und jetzt weit weg ist. Nein, dieser Gott, und das ist bemerkenswert, gerade im Hinblick auf die damalige Zeit, dieser Gott lässt sich als Vater anreden. Vater unser. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die damalig griechisch-römische Götterwelt sowas überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ein Gott, Zeus oder Jupiter, waren definitiv keine Väter von den Römern und Griechen. Das waren ferne Gestalten, die irgendwie unberechenbar waren, die man mit Opfern zufrieden stimmen musste, aber man wusste auch nicht genau, ob das wirklich was bringt. Das war alles irgendwie unberechenbar. Aber dieser Gott, dieser Jahwe Gott, lässt sich auf einmal als Vater anreden. Und es ist insofern nochmal bemerkenswert, als dass dass Jesus in eine Zeit hineinspricht, in der es von schlechten Vätern nur so wimmelt. Ich habe in meiner kleinen Krankheitsphase ein tolles, großes, dickes Buch geschenkt bekommen, was ich gerade am Lesen bin. Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieker. Der macht ein ganz großes Fass auf und er betrachtet unter anderem auch die damalige Zeit. Und da heißt es, in den Annalen der damaligen Zeit wimmelt es von katastrophalen Vätern. Allen voran Herodes. Aber auch Augustus ist als Vater ein Versager. Er instrumentalisiert sein einziges Kind Julia für seine Zwecke und reagiert auf ihren Widerstand mit brutaler Härte. Die Macht geht ihm über alles, am Ende sogar über das Leben seines Kindes. Darüber hinaus wurden Kinder in der damaligen Zeit oft auch ausgesetzt, wuchsen vaterlos auf. Das im Übrigen, kleine Klammer auf, das begünstigte ganz, ganz krass die Sklaverei, von der das Römische Reich damals auch lebte. Denn ihr könnt euch vorstellen, was mit einem Kind passiert, das auf der Straße ohne Eltern aufwächst, ohne Halt, ohne Fürsorge. Das war ein leicht gefundenes Fressen, um die Sklaverei zu pushen, um davon zu leben. Und Sklaverei war damals, wie heute auch, ein ganz furchtbares Geschäft. Nicht alle Sklaven wurden schlecht behandelt, aber sie hatten keine Rechte. Wurden mit zu horrenden Preisen verkauft. Furchtbare Dinge sind passiert, bis hin auch natürlich in Prostitution. Unter solchen Vorzeichen machen dann solche Sätze, die Jesus ja auch sagt, nochmal einen tieferen Sinn. Nämlich, als er das Kind in seine Mitte stellt, die Jünger es eigentlich wegschicken wollen, und er sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist kein Kind wahrscheinlich gewesen, das einen Vater und eine Mutter hatte, sondern eins der vielen Straßenkinder, die damals zu der damaligen Zeit auf der Straße eben gelebt haben. Vaterlos. Fürsorgelos. Aber das ist ja nicht nur ein Thema der damaligen Zeit. Ein anderes Buch, was ich gelesen habe, das behandelt das große Thema der Kriegsgeneration, der Väter, die damals im Krieg waren, nach Hause gekommen sind und nicht mehr wiederzuerkennen waren. Die verlorene Generation von Sabine Bode. Da heißt es in einem Satz, den ich euch auch kurz zitieren möchte. Das Problem besteht nicht nur darin, dass Millionen von Vätern im Krieg ums Leben kamen. Ein vergleichbar gravierendes Problem ist das der emotionalen Vaterlosigkeit. Denn selbst wenn Vater Krieg und Gefangenschaft physisch überlebt hatten, konnte die väterliche Kompetenz aufgrund der erlittenen psychischen Traumatisierungen so in Mitleidenschaft gezogen sein, dass von einer lebendigen und kindgerechten Vaterrolle nicht mehr die Rede war. Väter kamen traumatisiert aus dem Krieg zurück und konnten ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden, wurden eventuell auch übergriffig und boten keinen Schutz mehr für das Kind an. Insofern ist das ein hochbrisantes Thema. Und wenn wir das so wie in jedem Gottesdienst beten, so spricht uns schon das erste Wort zutiefst an. Wie sieht es mit deinem Vater aus? Was für einen Vater hast du? Wir bleiben eigentlich schon beim ersten Wort hängen. Jesus spricht einen wunden Punkt an und einen Sehnsuchtspunkt gleichermaßen. Denn er fordert mit dem ersten Wort schon heraus, ja, wen habe ich als Vater? Wer bin ich vielleicht auch als Vater? Wie bin ich als Vater? Wir bleiben hängen und müssen tiefer nachdenken und schauen uns einmal an, was Jesus eigentlich damit meint, wenn er vom Vater spricht. Es gibt ja das berühmte Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, und das sagt nichts anderes, als dass ich geprägt bin durch meine Eltern und ich mich dadurch dagegen auch gar nicht wehren kann. Ich merke das ja selber. Ja, Ich merke das selber in Gesten, in Mimiken etc. etc., wie sehr ich durch meinen Vater geprägt bin. Und es bringt auch nicht, sich dagegen groß zu wehren. Und das ganze Thema geht ja noch viel tiefer, dass auch sonstige Verhaltensweisen durch meinen Vater geprägt sind. Auch meine Kinder werden durch mich geprägt sein als Vater. Wir könnten das ganze Sprichwort auch zutiefst Jesus-mäßig ausdrücken. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gehen wir also davon aus, dass die Beziehung auch zwischen Gott Vater und Jesus als Sohn prägend ist. Noch viel mehr, als es eine Vaterbeziehung hier auf der Erde wahrscheinlich je sein kann. Denn an anderer Stelle sagt Jesus, der Vater und ich sind eins, wesensgleich. Das heißt also, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir etwas vom Vaterherz. Dann sehen wir, wie Gott als Vater ist. Also tun wir das doch einfach mal. Gucken wir doch mal hinein, wie Jesus ist und ob wir daraus Rückschlüsse ziehen können auf Gott, den Vater. Wie ist Jesus? Er ist vor allem klar in seinen Äußerungen. Seine Äußerungen haben Hand und Fuß, auf sie ist Verlass und demgegenüber stehen vielleicht Erfahrungen, dass Väter sich unklar ausdrücken, versteckte Botschaften senden, die man dann als Kind mühevoll entschlüsseln muss. Jesus ist gerecht. Er ist überaus gerecht. Dem gegenüber steht vielleicht manche empfundene Ungerechtigkeit seitens eines Vaters. Jesus ist schützend. Er schützt Menschen. Da ist wieder dieses Beispiel, ne? Als das Kind da zu Jesus, oder als die Kinder zu Jesus kommen wollen und die Jünger sie schroff wegweisen und Jesus sagt, stopp. Lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wehret ihnen nicht. Er schützt. Es gibt Väter, die tun das Gegenteil von schützen. Das haben wir vorhin ja auch von Augustus gehört, der seine Tochter mit Sicherheit nicht geschützt hat. Jesus sieht das Schwache. Und wie oft wird Schwachheit niedergemacht von Vätern. Du bist nicht auf der Erde, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Für Schwachheit kein Platz. Dann finde ich es faszinierend, das betrifft mich auch sehr, Jesus ist total ausgeglichen. Ich glaube, Jesus ist der ausgeglichenste Mensch, den es jemals gab. Man muss sich das mal vor Augen halten. Jesus wurde laufend provoziert. Jeden Tag hat er Fragen, also gefühlt jeden Tag hat er Fragen bekommen von Menschen, die ihn provozieren wollten, die ihn reizen wollten, die ihn hinterfragen wollten, die immer wieder gepiekst haben, ihn immer wieder auch seelisch drangsaliert und malträtiert haben. Und wie reagiert Jesus? Jesus wird nicht unkontrolliert, Jesus wird nicht harsch, Jesus wird nicht zynisch oder sarkastisch. Jesus ist ausgeglichen und antwortet auf die Fragen mit Gegenfragen, fordert heraus, wird aber nicht unfair. Demgegenüber steht so manches unkontrolliertes Verhalten. Und ich weiß selber, was es mit mir macht, wenn man mich zu sehr provoziert. Wie es denn hier pulsiert. Jesus übernimmt Verantwortung, als die Jünger in schwere Not geraten auf der See und stellt sich dem Sturm. Darüber hinaus übernimmt er Verantwortung für die ganze Welt am Kreuzestod. Und er steigt nicht hinab. Er hätte hinabsteigen können, er hätte aus der ganzen schlimmen Situation fliehen können und er tut es nicht, er übernimmt Verantwortung. Es gibt viele Väter, die übernehmen keine Verantwortung und stellen sich noch nicht mal zu ihrem eigenen Kind. Jesus hört zu und zeigt Gefühle. Ich denke an die an die Szene mit der Frau am Jakobsbrunnen, die verzweifelt ist, die eine seelische Not hat, und Jesus hört zu. Das Johannesevangelium widmet dieser Geschichte ein ganzes Kapitel. Und er zeigt Gefühle, er trauert mit, als Lazarus gestorben ist, er weint. Wie viele Väter haben eine Gefühlskälte und eine Taubheit? Dann ist Jesus absolut liebevoll, was sich auch in seiner höchsten Form am Tod am Kreuz zeigt und in seiner Auferstehung. In Seelsorge und anderen Gesprächen habe ich immer wieder auch mit der Tatsache zu tun, dass es durchaus Väter gibt, die nicht liebevoll sind. Und dann kam mir eines Nachts in der Predigtvorbereitung der Gedanke, Jesus schenkt Freiheit. Jesus steht für Freiheit. Er schickt die 72 los und sendet sie in aller Freiheit, das Evangelium zu verkünden. Und er schickt am Ende seine Jünger los, wo man sagen muss, naja, also die haben keine große Bibelschulausbildung, die haben keine große Berufserfahrung in Gemeindegründung und so. Und trotzdem schickt Jesus sie los in aller Freiheit. Er gibt frei. Er fordert auf, selber zu denken. Jesus diktiert nicht. Jesus kontrolliert nicht. Jesus klammert nicht. Jesus gibt immer wieder frei. Denk nach. Überleg. Mach dir selber ein Bild. Und dem gegenüber steht das Elend aller Eltern und Väter, dass man Kinder loslassen muss, dass man sie freigeben muss. Ja, wie schwer das fällt, weiß jeder, der Vater ist. Jesus klammert nicht. Jesus kontrolliert nicht. Ist kein Kontrollfreak, sondern ist Begleiter und bietet es an. Wollen wir miteinander unterwegs sein? Jesus spiegelt den wahrhaftigen, den besten Vater, den es gibt. Und anhand von Jesus können wir auch ablesen, was der Wille Gottes ist, der ja geschehen soll, um den wir ja im Vater unser bitten. Anhand von Jesus können wir auch ablesen, was sein Reich ist, was sein Reich ausmacht. Was ist denn der Wille? Micha 6, Vers 8. Ich übersetze es ein wenig frei. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir will. Nämlich Gott lieben und Gutes tun für deinen Nächsten. Oder um es mit den Jesusworten auszudrücken. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe den Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Wir können also eigentlich festhalten, dass der Wille Gottes ist Liebe. Liebe. Und da müssen wir gar nicht so große Verrenkungen machen, die ich so oft gelernt habe in meiner eigenen kirchengeschichtlichen Vergangenheit, in meiner pietistischen Vergangenheit, dass wir immer geguckt haben, ja, was ist denn der Wille Gottes? Welchen Plan hat denn Gott für mein Leben? Und lässt er vielleicht noch mal ein Stückchen Plan für mein Leben abfallen? Ich glaube, eigentlich ist die Sache relativ einfach. Liebe. Oder wie es, ich glaube, Augustinus war es, der dann so etwas ganz pointiert gesagt hat, liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Damit meint er natürlich diese göttliche Liebe, die nicht sich selbst sucht. Das macht sein Reich aus, das macht sein Königreich aus. Das ist ja auch immer eine spannende Sache, ne? Reich ist ja bei uns in Deutschland auch sehr, sehr schwierig belegt. Reden wir mal von Königreich, reden wir von Herrschaft. Und das ist Liebe. Ein Reich, das nicht sich selbst sucht, sondern ein Reich, das geprägt ist durch die aufopfernde Liebe. Und wenn wir darum beten, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Da beten wir nicht darum, dass da ein Reich kommt mit Pauken und Trompeten, mit Panzern und Militär, sondern dann beten wir darum, dass das Reich Gottes in meinem Herzen Gestalt wird, bekommt. Vater unser, mein Vater im Himmel, dein Wille geschehe in meinem Leben. Dieses Reich ist fertig. Dieses Reich ist in Jesus Wirklichkeit geworden. Dieses Reich ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Wir bauen dieses Reich nicht. Wir verkünden es, aber wir bauen es nicht. Es ist da, in Jesus Christus. Markus 1 sagt es, ne? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Was ist denn nah herbeigekommen? Es ist Jesus, der nah herbeigekommen ist. Und wir beten darum, dass dieses Reich in mir Gestalt gewinnt. In meinem eigenen Leben. In meiner eigenen Seele und dass das dann ausstrahlt in meine Beziehungen und in meine Nachbarschaft, in meine Freundschaften. Da soll der Wille Gottes geschehen in meinem Leben. Was machen wir damit? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in der nächsten Woche vielleicht einfach mal öfter das Vaterunser betet. Und dass ihr euch auf den Weg macht, vielleicht auch in einer kleinen Gruppe im Hauskreis oder wo auch immer, euch mal Gedanken zu machen, was sagt Jesus da eigentlich? Wir sind ja heute bei nur einem Wort hängen geblieben und genauso tief ist das Vaterunser. Da steckt so viel drin, so viel Wahrheit drin, dass es sich lohnt, weiter auf die Reise zu gehen und zu forschen und das im Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Prüft euer Gebetsleben anhand des Vaterunsers. Vater unser.